Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich bin heute zu Besuch bei Lars Odefey, dem Weidehühnerzüchter aus der Lüneburger Heide, der hier unter dem Label Odefey und Töchter seine Töchter bzw. seine Hühner großzieht und die haben ein ganz wunderbares Leben. Sie werden dreimal so alt wie ein herkömmliches Masthuhn. Sie haben jede Menge Auslauf, wohnen auf grünen Wiesen, in mobilen Ställen, werden von Hand gefüttert und müssen niemals den Hof verlassen, nicht mal zur Schlachtung. Was natürlich dazu beiträgt, dass Qualität und Geschmack hervorragend sind. Und darauf sind natürlich auch mittlerweile auch die Top-Gastronomen aufmerksam geworden. Restaurants ja, aus Hamburg, Berlin, Sylt beziehen mittlerweile seine Hühner und haben sie auf der Karte. Und worüber reden wir sonst noch? Wir reden darüber, wie sich der Fleischkonsum verändern sollte. Und wir reden darüber, wie Lars überhaupt zu den Hühnern gekommen ist. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch mit dem jungen und dynamischen Biobauern aus der Lüneburger Heide. Herzlich willkommen, Lars Odefey. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei dir, bei Odefey und Töchter. Mhm. Wieso denn eigentlich Töchter?
Ja, die meistgestellte Frage, glaube ich. Wo kommen die Töchter her? Das ist ja mein Markenname, ne? Also meine Hühnermarke quasi. Und den habe ich gewählt, weil es zum einen für Familientradition steht. Also mein Großvater hat in den 60er, 70er schon Waldbau betrieben, nachhaltigen Waldbau. Mein Vater hat Ökolandbau betrieben, erst hobbymäßig und dann auch hauptberuflich. Und jetzt ich sozusagen drei Generationen, die sich immer mit dem Thema Natur, Wald, Landwirtschaft, Fleisch, Fleischqualität war schon immer als Thema Jagd auch bei uns Thema. Und dann ging es mir, also das ist so das Thema Familie, Familientradition. Und dann steckt da aber auch drin dieser unsägliche Begriff Hähnchen. Ja, im deutschen Handel heißt ja Huhn. Also ja. Hühnerfleisch, ne? Heißt ja immer Hähnchen. Deutsches Hähnchen, deutsches Weidehähnchen. Und also die Verniedlichung des Hahns, was ja totaler Quatsch ist. Warum? Ne? Sind ja beide Geschlechter, werden auch industriell gemästet. Mhm. Das heißt, die Hennen spielen auch eine Rolle. Und deswegen habe ich das so.
Die Hühner, die wir eben gesehen haben, sind auch deine Töchter. Und die Hähne natürlich auch. Also Familie.
Alles eine Familie.
Alles eine Familie. Nun hast du gerade gesagt, du bist quasi schon damit groß geworden. Wann war denn für dich eigentlich klar, dass du was Landwirtschaftliches machst?
Also, dass ich wirklich beruflich was mache, das war noch nicht so früh klar. Ja, meine Eltern haben diesen Hof gekauft, kurz vor der Wende, also 89 war das. War ziemlich verbaut hier alles, eher so ein Resthof. Das meiste Land war auch schon verkauft. Das hat mich da geprägt, aber also mein Vater ist eigentlich Bankkaufmann und Unternehmensberater gewesen. Das heißt, es war mehr so hier, wir ziehen jetzt mal ins Grüne, so eine Geschichte.
Aussteiger quasi.
Aussteigergeschichte, genau. Aber es hat natürlich mich und meinen Werdegang total beeinflusst. Ne? Ich war 7 oder 6, wurde gerade 7 und du baust Hühnerställe mit deinen Kumpels und so. Ne? Das war aber erst so spielerisch und dann habe ich zwar Landwirtschaft studiert, so 2004 in Eberswalde im ersten Matrikel dort für Ökolandbau und Vermarktung, ein neuer Studiengang. Da war mir aber auch noch nicht klar, dass ich hier irgendwann mal wieder herkomme. Ja, das Thema Landwirtschaft war da schon für mich klar und auch der ökologische Landbau. Ich war dann noch mal in England ein halbes Jahr, habe noch in Prag noch mein Erasmus-Semester, habe so meine Rundreise gemacht, 10 Jahre. Aber dass ich wirklich entschieden habe, hier wieder herzukommen und praktizierender Landwirt sozusagen zu sein, das war dann ja, so 2015, 2016 erst.
Gab es denn hier auf dem Hof schon Hühner, als du Kind warst?
Ja, also wie wir hier rauszogen von Schleswig-Holstein oder hier runterzogen von Schleswig-Holstein, da wollte mein Vater gerne Pferde haben, so Kaltblut, weil er begnadeter Reiter ist und meine Mutter Hühner. Und das war halt so eine bunte Truppe von Rassehühnern, also Vorwerk und Ramelsloher und eine Möwe, also ganz bunt. 20 Stück oder so, ein, zwei Hähne. Und da wurden dann eben Eier produziert, in Anführungszeichen, für den Eigenbedarf. Das heißt, hier gab es relativ früh schon Hühner.
Ja, heute gibt es hier ein paar mehr Hühner. Wir haben ja jetzt nur einen Teil gesehen, wir durften eben eine Hofführung machen, eine kleine. Wie viel hast du im Moment auf dem Gelände hier?
Es sind jetzt Stand heute 1700, 1800 ungefähr.
Du hast ja mit Weidehühnern angefangen, die du dann auf dem nicht ganz herkömmlichen Wege großgezogen hast. Also nicht im industriellen Sinne, sondern eben schon unter Bio-Aspekten.
Ja, genau. Also für mich geht es halt darum, also sind eigentlich mehrere Sachen, die da drin stecken. Sozusagen in dieser Produktion, ich mag den Begriff irgendwie nicht, produzieren. Das ist irgendwie
so. Habe ich produzieren gesagt?
Nee, okay. Ich sage das aber immer, weil ich keinen anderen Begriff habe dafür, also herstellen. Aber man stellt ja auch nicht her, weil Tiere stellt man nicht her, sondern die stellen sich irgendwie selber her und dann können sie leben. Also ich habe noch keinen wirklichen Ersatzbegriff für produzieren gefunden. Die Landwirte werden ja auch oft so technisch oder betriebswirtschaftlich, ökonomisch als Produzenten bezeichnet.
Ja.
Aber egal, ist ein anderes Thema. Jedenfalls, da sind mehrere Sachen drin. Das erste ist, den Hühnern bestmögliches Leben zu geben. Also wirklich Auslauf, Stangen im Stall, wesensgerechte Tränken, also Rundtränken, keine Nippeltränken. Ich füttere mit der Hand, das heißt, dieser Mensch-Tier-Bezug ist da. Viel Platz im Stall, ganz viel Platz auf der Weide, mobile Ställe, dass die das Gras nie komplett abfressen. Und dann sieht man ja auch oft einfach so braune Hühnerausläufe, wo kein Halm Gras mehr ist. Siehst du bei uns nicht. Biologisch erzeugtes Futter von sehr hoher Qualität. Also das ist das eine, ne, die Tieren sozusagen zu schauen, was braucht so ein Tier, um ein gutes Leben zu haben, zum Zwecke der sehr guten Fleischerzeugung, kann man sagen, Geflügelfleischerzeugung.
Bei all dem ist es natürlich, würde man natürlich sagen, der Aufwand ist extrem hoch, den du hier betreibst. Also große Flächen von Handfüttern, sagst du, dann leben die Hühner sehr viel länger als in einem herkömmlichen Produktionsbetrieb.
Das ist definitiv so, weil für eine vernünftige Qualität brauchst du deutlich langsamer wachsende Hühner, brauchen die eben bessere Bedingungen, mehr Platz, besseres Futter, frische Luft, müssen scharren und picken und so weiter. Also herkömmliche Hühner kannst du mal sagen einen Monat, ne, dann werden die geschlachtet, 28, 29, 30, man geht da so ein bisschen hoch. Dann hast du so ein Maishähnchen, Paderborner Maishähnchen ist irgendwo bei 50, 60 Tagen. Dann hast du die Bio-Verordnung, die eigentlich sagt mindestens 80 bzw. 81 Tage, glaube ich, Mastdauer, um die Kriterien eines Biohuhns zu erfüllen. Und unsere Hühner werden um die 100 Tage. Ja, das heißt, 3,5 Mal so lang wie ein konventionelles Huhn. Und das merkst du dann eben auch an der Qualität. Also das macht einen deutlichen Unterschied.
Das merke ich an der Qualität, das merke ich im Geschmack.
Mhm.
Wie würdest du den Geschmack beschreiben?
Ja, typisch nach Geflügel und nicht nach nichts. Also es ist schon, es hat Geschmack. Ja. Mhm. Es hat Geflügel-typischen Geschmack, das heißt, es ist so würzig, leicht, aber nicht penetrant. Die Keulen sind relativ dunkel, relativ fest, also haben durch diese ganze Bewegung viel Bindegewebe. Und die eignen sich hervorragend zum Schmoren, weil sie so Coq au Vin, Frikassee sind super Gerichte, die man aus den Keulen machen kann. Die Brust ist relativ kompakt, also relativ dicht. Eben durch dieses langsame Wachstum, deutlich kleinere Zellen. Und ist so beige-beige-farben. Ja, schmeckt einfach klasse. Mhm. Je nachdem, was man noch dazu tut. Aber man kann, und das ist auch das Feedback, was ich von meinen Köchen immer bekomme, oder auch von Privatkunden, die halt kochen. Man kann diese Hühner wirklich einfach nur mit Salz und ein bisschen Öl, Sonnenblumenöl oder ein relativ neutrales Öl, nicht unbedingt Olivenöl, garen und sie schmecken nach was. Ja, sie haben Struktur, sie haben Biss, sie haben eine Würzigkeit.
Hm. Gibt ja auch viele Leute, wenn du mit denen so sprichst, die sagen, also ich habe mich eigentlich vom Fleisch abgewendet, weil es teilweise gar nicht mehr, oder auch von Hühnerfleisch, weil es nach nichts mehr geschmeckt hat. So, weil das war eben interessant, dass du sagtest, die schmecken nach was.
Ja, ja, das ist der Punkt. Also Geflügelfleisch, insbesondere natürlich Hähnchenfleisch, ne, hat in Deutschland einen extrem schlechten Ruf. Erstmal durch die diverse Skandale und am Ende auch, weil dieses Hähnchen, also ich benutze jetzt bewusst den Begriff Hähnchen, was ja in der Regel im Handel Hähnchenbrustfilet ist.
Ja. Ja,
das heißt wirklich die Filets von einem Huhn, was in weniger als einen Monat oder rund einen Monat fett gemästet wurde, nur sitzend, keine Bewegung, kein Sonnenlicht, kein Picken, kein Scharren, keine tierischen Insekten, nichts. mit konventionellem Futter in der Regel aus Übersee mit Antibiotika vollgepumpt, ja, das kann nach nichts schmecken. Das ist klar, ne? Das ist schneeweiß, das hat überhaupt kein Fett, das hat keine Struktur. Der Geschmack kommt dann durch, was weiß ich, Heinz-Ketchup oder irgendeine Soße, die da drauf klatscht, ne?
Nur ist der Konsum aber an Hähnchenfleisch, ich sage auch Hähnchen, an Hühnerfleisch, extrem, ja, glaube ich, in den letzten Jahren gestiegen, nicht?
Ja, und steigt weiterhin.
Und steigt weiterhin. Ich meine, wie kann man da nachproduzieren? Ich meine, du hast jetzt deine Produktion hier, bei dir ist sie wahrscheinlich endlich. In konventionellen Betrieben kann man weiter aufrüsten.
Ja, ja, das passiert ja auch. Also wenn man sich die deutsche Geflügelindustrie anschaut und die Mester, die da dranhängen, das sind ja in der Regel so eine Art Franchise-System. Also man ist Lizenznehmer, wenn ich jetzt zum Beispiel für Westjohann, also Wiesenhof, die Marke Wiesenhof produziere, ist ja alles vorgegeben. Die Genetik, das Futter kriege ich geliefert, der Preis steht von Anfang an fest und diese Systeme werden natürlich ausgerollt. Es werden ja weiterhin neue Ställe gebaut, trotz der Probleme, die wir haben, trotz des Klimawandels, trotz der Überdüngung der Flächen, der Gewässer und so weiter. Es werden ja weiterhin neue Ställe gebaut, was in meinen Augen aber der komplett falsche Weg ist. Klar ist es hier endlich, zum einen brauche ich viel mehr Platz, ich brauche viel mehr Zeit, aber ich behaupte, wenn man verschiedene Sachen zeitgleich anschaut, also den Konsum in absoluten Zahlen, also wie viel Fleisch muss ich tatsächlich essen, die Verwertung des Tieres. Vorhin habe ich gesagt, Hähnchenbrustfilet. Das Hähnchenbrustfilet macht vielleicht ein Siebtel oder ein Sechstel, je nachdem, wie das Huhn beschaffen ist, vom ganzen Huhn aus. Ja, was passiert mit dem Rest? Das wird verramscht, das wird exportiert, teilweise mit EU-Exportsubventionen, weil die Leute sich damit nicht beschäftigen wollen hier in Deutschland, der Konsument. Man hat keine Ideen, keine Gerichte. Der Handel nimmt es natürlich auch einen großen Nadelöhr, ist ja immer der Handel.
Ja.
Da gibt es ja eigentlich auch nur noch 4 Händler, die den Markt beherrschen. Das heißt, das ganze System Huhn oder überhaupt Tier, bei Schweinen ist es ähnlich, muss man komplett neu denken. Also man kann weniger essen, man kann statt nur ein Siebtel, kann man das ganze Huhn essen. Dann braucht man schon mal ein Siebtel weniger Hühner. Das ist eine Riesenmenge, wenn man Milliarden schlachtet in Deutschland jedes Jahr. Und dann brauchen wir, glaube ich, dezentrale Höfe. Also kleine, dezentrale Höfe, die optimalerweise selber schlachten und eben direkt an die Endverbraucher oder Konsumenten oder über Bauernläden oder Online-Shops. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das geht alles. Aber ich glaube, wenn man das will und die Leute sich dafür mehr interessieren, dann hat der Verbraucher an der Stelle schon die Macht, da auch was zu verändern.
Ja, es ist natürlich dann auf jeden Fall ein Umdenken, nicht? Oder ein Umdenkprozess, den wir aber wahrscheinlich sowieso haben müssen. Also sagen wir mal, einmal im Konsumverhalten. Und dann auch in der Betrachtung der Qualität, die wir zu uns nehmen. Du sprachst gerade eben vom Handel und sagst, also es gibt nur noch 4 Ketten. Du verkaufst direkt an den Endverbraucher über deinen Online-Shop und dann sprachst du eben so nett von deinen Köchen.
Also ja, du alle meine Köche und Köchinnen natürlich.
Also du belieferst die Gastronomie und da, wenn du sagst, meine Köche, da ist dann wahrscheinlich auch schon echt eine Beziehung entstanden.
Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass ich sage, meine Küche, ja. Ja, ist tatsächlich so. Also die, weiß ich, was sind das, 2 Dutzend, 3 Dutzend Kundinnen und Kunden, also Köche in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie, die sind, wenn die Lust auf so ein Produkt haben und ab einem gewissen Niveau schaust du, also kulinarischem Niveau, schaust du ja auf Qualität verstärkt, die kaufen einmal und kaufen und bleiben dann eigentlich, ja. Also das ist schon so und dann trifft man sich, dann schnackt man, dann geht es um die Größe, dann geht es um Fett, dann geht es um Geschmack, dann geht es für mich natürlich auch ganz viel darum, was haben die daraus gemacht? Also ich liefere da ganze Tiere mit allem, was dazugehört. Kopf, Fuß, Innereien, Haut, Keulen und so weiter. Was machen die damit? Und also ich verkaufe so zu 60-70% verkaufe ich an die Gastronomie, Hotellerie.
Das geht ja auch nicht mal eben so von alleine. Sondern da hast du die mit deinem Produkt überzeugt? Wie hast du das gemacht? Ich meine, hast du die angeschrieben? Hast du den Musterangebot?
Ja, ganz klassisch. Anrufen, nach dem Küchenchef fragen. Oder erstmal recherchieren, was ist das für ein Laden? Wie ticken die? Wie kaufen die ein? Ja. Wie sieht die Speisekarte aus? Die Speisekarte sagt ja in der Regel schon nicht alles, aber doch sehr viel über die Philosophie und über die Kochtechniken oder über das Handwerk einfach in diesem Laden erfährt man schon relativ viel, welche Regionen sind da drin, was für Techniken und so weiter, was für Aromen. Und dann kann man relativ schnell sehen, ob das Sinn macht, die anzurufen. Und wenn es Sinn machte oder macht, dann rufe ich in der Regel an, weil also zu einer Zeit, wo ein Koch keinen Stress hat am besten, das heißt so ab 11, wenn sie mittags aufhaben, dann nicht, nur wenn sie abends aufmachen, dann so ab 11 bis 15, 16 Uhr, weil dann gehen sie in den Abendservice. Mhm. Wenn sie mittags aufhaben, dann ganz früh morgens, wobei eigentlich kein Koch oder Köchin ganz früh morgens Lust hat zu schnacken, dann ich ist besser auch. So 15, 16 Uhr. Ja, und dann einfach sich kurz vorstellen in zwei, drei Sätzen und gucken, ob Interesse da ist. Und Dann ist es eben einfach so gewesen, dass ich dann mit die Woche drauf oder zwei Wochen später einfach mit dem Muster hingefahren bin. Also ist eigentlich immer das Beste.
Dass man sich persönlich Kontakt, vorstellt genau. Und dann auch eine Beziehung aufbaut. Ne? Aber die Beziehungen sind so gut dann teilweise, dass du dann zum Hühnerfest in diesem Jahr gerufen hast und die Köche kamen. Und die Gäste natürlich auch. Ja, wie war das?
Ja, das Hühnerfest war... Irre im Sinne von irre viel Arbeit, aber auch ganz toll von der Stimmung her und ist ja irgendwie alles so drin gewesen. Also hier der Hof, sein privater Bereich, den man öffnet, also offene Türen, offener Hof, offene Ställe, offenes Schlachthaus, dann die ganzen Köche, also meine Kunden sozusagen und Kundinnen, die teilweise das erste Mal auch hier waren.
Ja.
Dann die Hühner gesehen haben und die Schlachthäuser, dann aber auch viele Kunden dieser Kunden, also viele Gäste aus den Restaurants und Freunde, ein paar Journalisten auch und ja, es war wahnsinnig. Also es war, als es vorbei war, war ich froh, weil dann fiel einem wirklich so, okay, du hast es geschafft, es war keine Vollkatastrophe, die Leute sind alle halbwegs gesättigt und mit einem schönen Schluck Wein im Bauch wieder nach Hause gefahren.
Ja. Gibt es eine Wiederholung im nächsten Jahr? Oder war es zu viel Arbeit?
Unmittelbar danach habe ich gesagt, auf keinen Fall.
So ist es ja immer. Nie wieder. Ach, war das nicht toll?
Es wird nie wieder passieren, genau. Über die Zeit irgendwie fängt man dann an, sich so ein bisschen schön zu reden. Also es war ja auch schön, aber man vergisst sozusagen die Sachen, die auch... Ja, ich habe mich ja fast ein halbes Jahr nur damit beschäftigt. Ne? Das ist schon irre. Die Scheune mussten wir teilweise noch, das Dach wurde noch saniert mal eben und wir mussten Wasser reinlegen, Abwasser, Strom, die ganze Absicherung, die ganze Technik, mussten wir alles mieten. Dann welcher Koch braucht welches Teilstück, welchen Teller wollen die. Wir haben auch über Party Rent haben wir dann Teller extra bestellt für jedes Gericht, die Größe, die Tiefe und so weiter.
Das also ist halt ein gewisser irre viel. Anspruch, ja?
Ja, genau. Wir wollten natürlich auch für die Hühner und für den Ort hier und für auch das kulinarische Niveau dieser Köchin und Köche, das wollten wir natürlich auch beibehalten und durchziehen. Und das zieht dann halt so ein bisschen Arbeit nach sich. Nee, ich denke schon, dass es eine Wiederholung geben wird.
Ja. Kochst du selber gerne?
Ja.
Ich frage nur, oder bereite dich schon mal vor, da wir nachher von dir ja noch gerne ein kleines Blitzrezept hätten.
Ja.
Mit 5 Zutaten. Du kannst schon mal nebenbei überlegen. Okay. So, aber du hast gesagt, die Köche und ihre Gäste und deine Gäste, die waren teilweise zum ersten Mal hier auf dem Hof und haben gesehen, wie das hier abläuft, so wie wir das eben auch sehen durften. Und das heißt ja, die Hühner werden hier auf dem Hof großgezogen, kommen auf die Wiese, wohnen in ihren fahrbaren Stellen, immer an dem Ort, wo es gerade für sie passend ist. Heute hatten wir einen sehr heißen Tag, da werden sie ein bisschen in den Schatten gefahren. Mhm. Das ist richtig. Eine coole Sache. Sie bleiben aber auch auf dem Hof, das heißt, sie sehen auch kein fremdes Schlachthaus, sondern sie werden hier geschlachtet.
Also die Hühner... Genau, die verbringen praktisch ihr komplettes Leben hier, werden gefüttert von mir und aufgezogen. Und am Ende, weil wir haben ja Fleischhühner, ne? Die Hühner werden gehalten zur Fleischerzeugung, müssen sie halt auch irgendwann sterben. Und da habe ich, als ich 2017 eben so konzeptionell überlegt habe, war schon die Überlegung einfach aus Gründen des Aufwandes und auch der Arbeitszeit und auch der persönlichen Belastung und so weiter, sie an eine externe Schlachterei zu geben. Es gibt ja gute Schlachtereien auch hier in der Region, die Geflügel schlachten. Ich habe mich dann am Ende dagegen entschieden, sie woanders schlachten zu lassen, weil ich das einfach diese Anonymität, also dieser Gedanke, dass diese Hühner, die man jetzt 3 bis 4 Mal täglich, im Sommer vielleicht sogar 5 Mal besucht hat, gehegt, gepflegt, Ställe weitergefahren und so weiter, dann tut man die in die Kiste und fährt die auf einem LKW oder auf einem Anhänger irgendwo hin, weil irgendwer sie schlachtet unter irgendwelchen Bedingungen, die ich nicht kenne, wo ich im Zweifel auch nicht mal reinkomme. Weil es eben geschlossene, also Schlachthäuser sind ja in Deutschland hermetisch abgeriegelt. Und da habe ich dann gesagt, so, nee, das möchte ich nicht. Ja, ich stehe ja auch für diese Qualität, ich stehe für das Tierwohl, ich stehe für die Nachhaltigkeit. Der letzte Schritt muss ganz klar hier auch auf dem Hof und auch von mir und vielleicht Leuten, die mir helfen oder mit mir zusammenarbeiten, aber die ganz klar meine Philosophie vertreten, muss ausgeführt werden. Und es ist auch ein schöner Moment, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dieser Tötungsmoment, also der Schlachtungsmoment, wo ich wirklich jedes einzelne Huhn nochmal in die Hand nehme, weil ich eben von Hand schlachte, ist auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Verabschiedungsmoment.
Abschied nehmen,
wo man sagt, ey, schön, dass du hier warst, aber jetzt ist die Zeit gekommen und dann endet eben das Leben des Tieres. Und das finde ich irgendwie viel besser, viel authentischer, viel sinnvoller, als irgendwo hinzufahren.
Wie du das sagst, ja. Also es sind Fleischhühner, es sind Schlachthühner, die haben ihre Bestimmung, aber du begleitest sie die ganze Zeit. Das heißt also, sie werden hier getötet, sie werden hier gerupft.
Mhm. Ausgenommen.
Ausgenommen, verpackt.
Verpackt, also runtergekühlt, verpackt.
Das heißt, alles hier
verschickt
vor Ort in einer Hand.
Ja.
Nun gehst du auch in die Zucht. Das heißt, du versuchst dich selber als Züchter?
Also im Moment züchte ich noch nicht selber, im Moment vermehre ich erstmal nur. Okay. Das heißt, wir haben erstmal mit der Unterstützung von zwei Kunden von mir, haben wir erstmal Bruttechnik. Und da braucht man vernünftige Technik, sonst kann man es gleich lassen. Also ist man dann schnell bei mehreren oder teilweise fast 10.000 Euro für so zwei Brutschränke. Die sind vollautomatisch gesteuert, das heißt, da muss ich eigentlich gar nicht viel machen. Aber brauche ich eben, um vernünftige und gesunde Tiere dann am Ende auch zu haben. Dann habe ich mir überlegt, also der Gedanke kommt ja daher, momentan halten wir sogenannte Kreuzungszuchtlinien oder Hybridkreuzungen aus Frankreich. Diese Hühner sind sehr gut, die sind super Freiland geeignet, die sind sehr agil im Freiland, bilden eine Top-Qualität aus. Gar keine Frage, wir haben ja 1-, 2-, 3-Sterne-Restaurants, teilweise hochdekorierte Kunden.
Ja.
Kommt schon sehr gut an, aber für mich als Landwirt oder als Bauer oder als Hühnerbauer, wie auch immer man mich bezeichnet, bin ich in dieser Abhängigkeit gegenüber der Brüterei, beziehungsweise am Ende auch gegenüber dem Zuchtunternehmen. In diesem Fall Hubbard, das ist ein großer französischer Konzern, der auch global agiert. Der besitzt diese Genetik, nennt sich JA657. Mhm. Das ist eine Genetik, die fürs Label Rouge in Frankreich gezüchtet wurde. Franzosen ticken da noch so ein bisschen anders, was Qualität angeht. Also anders als die Deutschen. In Deutschland findest du so eine Genetik gar nicht, deswegen hole ich sie eben aus Frankreich. Ja. Die besitzen die. Und wenn die irgendwann sagen, nö, wir machen die nicht mehr, wir vermehren die nicht mehr, es gibt keine Elterntiere mehr, es gibt keine Eier, es gibt die Brüterei nicht mehr und so weiter, dann fällt auch mein Konzept hier so ein bisschen zusammen. Ne?
Ja, verstanden.
Und dieser Gedanke, man ist in der Abhängigkeit, der ist mir eigentlich von Anfang an so ein bisschen zuwider gewesen. Dass man ja sozusagen hier keine standortspezifische Genetik, keine Zucht, die Sache hier nicht auf dem Hof, auch das Fahren nach Frankreich.
Mhm.
Da habe ich am Anfang gesagt, okay, das kriegen die wenigsten hin. Auch große Biozüchter und große Biomester kriegen das nicht hin. Das Thema Zweinutzung ist irre kontrovers diskutiert, kommt natürlich aus diesem Hähnchenschreddern, die ganze Diskussion, also aus der Eierproduktion eigentlich. Es gibt ganz, ganz viele Projekte auch in Berlin, die Les Bleus, also die Brestgenetik gemacht haben, die aber gescheitert sind, weil sie die Hähne, also die Bruderhähne der eierlegenden Hennen, nicht loswerden, weil die Qualität nicht passt.
Okay.
Und diese 5 Cent aufs Ei für den Hahn, das ist alle, also eigentlich alle Konzepte, die das Thema Bruderhahn, Zweinutzung behandeln momentan, sind gescheitert, funktionieren nicht, weil die Fleischqualität der Hähne nicht passt. Deswegen ist es, ich würde mal sagen, auf 80-90% der kommerziellen Biohöfe so, dass Hybrid Kreuzungen gehalten werden. Also sowohl bei Eiern als auch bei Fleisch. Und das ist eben den Zustand, wo man sich fragt, wollen wir das? Ist das gut für die Biodiversität? Mhm. Ne? Und auch ist ja auch ein Stück Kulturgut, zum Beispiel diese eine Rasse, die wir haben, die Sulmtaler. Ja, wir haben aktuell 3 Rassen hier, das sind Italiener, Sulmtaler und Bress.
Ja.
Die stehen zum Beispiel auf der roten Liste von gefährdeten Nutztierrassen. Das heißt, da ist eine Rasse, für die sich aber niemand mehr interessiert, weil die sehr alt ist und weil die ökonomisch uninteressant ist. Das heißt, wenn wir das hinbekämen, nicht bei meinem Konjunktiv, selber zu züchten, selber zu vermehren und diese Fleischqualität beizubehalten, wären wir nicht nur komplett unabhängig hier, sondern wir würden im Prinzip auch noch was für den Erhalt dieser Rasse tun.
Ja, das heißt, die bleiben dann aber auch für sich reinrassig, die kreuzt man dann nicht?
Also ich würde gerne beides probieren, weil ich habe mit Rassegeflügel eigentlich, außer halt damals bei meiner Mutter, aber das war ja nicht, ist nicht repräsentativ, beziehungsweise gibt es auch keine Aufzeichnungen. Ich will eben mit diesen 3 genannten Rassen, will ich züchten, einmal Bress reinrassig, einmal Sulmtaler reinrassig und dann will ich Bress mit Sulmtalern kreuzen und dann einfach schauen, wie verhalten die sich, wie schnell wachsen die und natürlich auch mit meinen Kundinnen und Kunden, wie ist die Fleischqualität. Mhm.
Das heißt, das läuft dann auch in enger Abstimmung mit deinen Kunden, die dann auch dieses Produkt nachfragen. Oh, jetzt habe ich schon wieder Produkt gesagt. Es ist schlimm.
Ja, es ist drin, einfach dieses Produkt.
Es ist drin, ja, ja. Aber du,
ein schönes spricht, Produkt, ja, es ja. ist halt einfach
man,
so ein
Begriff. Man spricht ja überall, und Projekt ist auch immer ganz beliebt, ne?
Ja.
Ganz tolles Projekt, das wir da
Projektierung.
Machen.
Projektierung, Hühnerprojektierung. Ja. Aber wie gesagt, es ist ganz am Anfang, es ist auch nicht klar, ob das Erfolg hat, ne? Weil
ich finde den Ansatz ja spannend, da auch eine Unabhängigkeit aufzubauen und ich glaube, das geht ja auch dann noch mehr in so eine Richtung, wo man sagt, man kann es auch selber steuern. Man hat mehr selber in der Hand, und wenn es da auch eine Nachfrage gibt, das ist dann ja schon mal ganz gut. Da gibt's, sind ja schon mal ein paar Komponenten da bei dem Projekt.
Ja.
Deine Kunden hatten wir gerade. Wir hatten gerade deine Köche und Köchinnen und den Endverbraucher. Wie werden die auf dich aufmerksam? Okay, du hast eine Webseite mit einem Online-Shop. Nun bist du natürlich auch medial ganz gut verbreitet. Es ist ja hier schon der eine oder andere Journalist hier bei dir auf der Couch gesessen wahrscheinlich oder draußen gesessen und hat dich.
Also hier auf diese Couch ist nicht jeder
gekommen.
Da darfst nur du hin jetzt.
Super, danke.
In meinem Wohnzimmer.
Danke. Du bist ja schon, ich will jetzt nicht sagen bunter Hund, ne, in der Szene, aber schon so einer, der bekannter ist als andere.
Von den Produzenten.
Von den Produzenten. Und das war jetzt eigentlich die Frage, lange ausgeholt. Ja. Deine Kunden, die kommen von überall her oder sind die eher regionaler Natur?
Also hier lokal, jetzt mal nicht regional, sondern lokal habe ich eigentlich kaum Kunden. Also Restaurants und Hotels nicht. Endverbraucher, also Privatkunden, ein bisschen mehr zunehmend. Ja, hier Uelzen, Landkreis Uelzen, ist eine relativ strukturschwache Region, auch mit nicht so viel Kaufkraft. Entsprechend gibt es hier nicht so viele Gastronomien, die so ein Produkt nachfragen. Richtung Lüneburg, Hamburg wird es dann mehr. Hamburg ist ein Supermarkt für uns. Viele gehobene Restaurants, viele Hotels, super Köche, auch sehr lebendig. Hannover auch. Hannover ist ja kulinarisch so, hat nicht so einen dollen Ruf, aber tut sich auch einiges. Also viele Neugründungen auch, viele junge Köche, die mit regionalen Produkten arbeiten, die auch super kochen. Wolfsburg, ganz klar, da ist viel Geld.
Ja.
Da ist für die nicht vorhandene Größe der Stadt viel Gastronomie sozusagen auf hohem Niveau. Und dann Berlin. Ganz klar, Berlin ist so einer der Brennpunkte überhaupt oder Hotspots für Kulinarik, für eine irre Diversität und eine irre Dynamik. Ja, ich habe auch Kunden so Köln, also so Rheinland, Köln, Düsseldorf, sowohl Gastronomie als auch Privatkunden, dann so ein bisschen Leipzig, Dresden, aber das war es eigentlich so. Also es ist so auf Sylt noch ein, zwei, also so norddeutscher Raum bis Mitteldeutschland.
Aber ich stelle mir das jetzt sehr aufwendig vor, das alles aus einer Hand also zu machen. Also das Aufziehen, die Zucht, das Schlachten, das Vermarkten. Erstmal musst du extrem viele Disziplinen abdecken, ja, und sicherlich auch einen Zeitfaktor. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du?
Es gibt ja keine Zeiterfassung, keine Ahnung.
Musst du nicht stempeln?
Nee, noch nicht. Ja, gute Frage. Das Ding ist halt hier, du siehst es ja, es ist Elternhaus, es ist, ich habe hier noch ein paar Wohnungen vermietet, es ist so gemeinschaftliches, bäuerliches Dorfleben, es ist meine Arbeitsstätte. Im Sommer kommt auch meine Familie öfter mal her, also Geschwister, Eltern, Tante, Onkel, die campen dann hier. Also es ist so ein bisschen was von allem. Genauso ist es eigentlich mit meinem Job oder mit meinem Beruf oder ja, mit meiner Arbeit, dass man es eigentlich immer irgendwie auch mit dem Kopf so am Machen, am Tun. Ach, ich gehe nochmal eben zu den Hühnern, ach, ich mache noch eben eine Fütterungsrunde.
Stehst du denn mit den Hühnern auf?
Nee, also früh aufstehen ist überhaupt nicht mein Ding.
Nee?
Ich hasse es.
Ab wann sind die Hühner denn aktiv?
Naja, im Sommer halt, also mit dem Licht, ne? Die Hühner sind ja mit den Jahres- und Tageszeiten aktiv, ne? Und es sei denn, man beleuchtet, kann man auch Stelle beleuchten. In der dunklen Jahreszeit sozusagen.
Ja.
Aber nee, jetzt sind sie halt sehr früh wach, aber manchmal müssen sie sich noch ein, zwei Stunden gedulden, weil ich noch nicht, soweit nicht, ich bin mehr so nachmittags, abends, jetzt so die Zeit, 19, 20 Uhr, wenn es ein bisschen kühler und wenn es auch ruhiger wird. Ich mag es irgendwie, wenn so eine Ruhe einkehrt. Und wenig hört, da arbeite ich am liebsten. Ich sitze manchmal bis 1, 2, 3 am Rechner und mache irgendwas.
Ja.
Recherchiere was, guck was. Wie war nochmal die Frage? Keine Ahnung.
Das sind die schönsten.
Was war deine Frage?
Das sind die schönsten.
Genau. Erzähl.
Ich habe gefragt, wie viele Stunden am Tag du arbeitest. Oder kannst du, man hätte es auch anders fragen können, schaffst du das alles? Ist der Tag für dich lang genug?
Ja, mittlerweile ja. Also ich habe so ein paar Sachen angepasst innerhalb der ersten 2 Jahre oder dann habe ich eine sehr fleißige Aushilfe, die mir total viel auch im Hintergrund so abnimmt. Hühner vakuumieren, Pakete packen, wenn ich mal weg will. Du musst natürlich irgendwann, klar, jede Gründung ist erstmal arbeitsintensiv, aber irgendwann muss man auch mal raus, was anderes sehen. Das geht eigentlich ganz gut. Also ich würde sagen, im Durchschnitt arbeite ich so 8 Stunden am Tag, aber halt 7 Tage die Woche. Mhm. Ne? Da sind Tage dabei. Gestern hatte ich, glaube ich, in 17 Stunden, weil ich nachts noch Hühner umgesetzt habe. Also einen Stall leer, den anderen, dann den gesäubert und wieder voll und so. Ne? Hast du einfach. Ich glaube, ich war um 3 im Bett, ne? Aber du musst an diesen heißen Sommertagen musst du einfach die Nächte auch nutzen, weil die Tiere dann ruhig sind und es ist kühl. Es ist total unterschiedlich. Wenn wir schlachten, stehe ich um 4 auf, 4:30. Aber ich würde sagen, im Mittel habe ich so eine 50 bis 60 Stunden Woche.
Du hast gerade gesagt, vor 2 Jahren hast du angefangen mit einem Businessplan, die ja meistens nicht eintreten, aber die Richtung stimmt. Aber
Irgendwas mit Huhn ist es geworden.
Ist es denn so geworden, wie du dir das vorgestellt hast? Also, oder konntest du dir das vorstellen, dass es heute so ist?
Nee, also es ist deutlich besser geworden. Ja. Also als ich es mir habe vorstellen können und auch als meine Zahlen sagen. Erst nicht. Also so die ersten 6, 8 Monate, weil niemand mich kannte, niemand irgendwie. Ich glaube, es ist auch so ein Phänomen von diesen sozialen Medien, wenn du da einmal so dir einen Ruf oder so ein, ja, wie ist das? Das weißt du wahrscheinlich besser, du bist digital. Mensch, wie sowas funktioniert, wenn der eine Koch sagt, ist super, dann kommen 3 andere. Ne?
Also virale Verbreitung, die funktioniert halt dann. Und ich glaube auch ganz besonders in dieser Szene, also wie es ja auch ist, es kennen sich ja extrem viele, das lerne ich jetzt immer kennen, wieder oder wir würden jetzt auch wahrscheinlich, wir kennen ja auch, haben ja ein paar gemeinsame Kontakte.
Ja, wenn wir Jens nicht kennen würden, Jens Rittmeier oder den Sascha, dann würden wir vielleicht auch gar nicht, ne?
Genau. Ja, so ist es. Aber so wird das halt weitergetragen und ich glaube, das ist eben ja in vielen Szenen, anderen Szenen auch so, aber das ist schon so, dass ich glaube auch gerade so die Köche, die Gastronomie, die hängt schon ziemlich eng beieinander. Einmal natürlich durch eine gewisse Fluktuation bedingt, aber auch, weil die sich natürlich auch auf Events und dann vielleicht auch auf dem Hühnerfest treffen und sich auch austauschen. Und ich glaube, da sind auch alle auf der Suche natürlich nach neuen Ideen, nach gutem Produkt und nach guten Produzenten. Und das finde ich auch, jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber das ist auch wurscht, das finde ich auch, die Produzenten rücken auch mehr ins Rampenlicht. Ja. Also sie rücken sehr viel näher an die Köche ran und werden auch so kleine Stars. Beziehungsweise man redet über die ganz anders, so wie du es auf Karten siehst, dass es dann eben dort ein Eau de Faye und Töchterhuhn gibt. So, dass man sich da schmückt. Ja? Früher hast du vielleicht gesagt nur, das ist regional, aber jetzt wird auch der Produzent noch mitgenannt.
Ja, das stimmt. Das ist so in den letzten 1, 2, 3 Jahren kommt das mehr und mehr. Ne? Ja. Das ist aber schön, weil eigentlich, also was heißt eigentlich, es ist ja in den letzten Jahrzehnten ist es ja so geworden, dass die Landwirtschaft total an Achtung, kann man eigentlich sagen, oder muss man eigentlich sagen, verloren hat, eben durch die Macht des Handels. Das ist ja beim Einzelhandel, das ist auch beim Großhandel, weiß ich, wenn wir jetzt über die Metro reden oder irgendwelche Gastrolieferanten auch so.
Du, alle potenziellen Sponsoren, die ich jemals haben könnte, werden wir heute in diesem Interview schon mal ganz weit wegschieben. Mach weiter.
Okay. Ja, aber durch die Macht des Handels, der den Hauptteil verdient sozusagen, ne? Oder vielleicht noch irgendwelche Hersteller, also weiß ich, ein Wursthersteller oder ein Schinkenhersteller oder sonst was. Aber die Landwirte, die ja nun wirklich eine große Verantwortung tragen und die traditionell auch immer einen sehr guten Ruf und eine sehr wichtige Stellung innerhalb der Gesellschaft hatten, die sind ja total abgehängt. Mittlerweile gibt es viele Landwirte, die wieder gutes Geld verdienen, aber das liegt nur daran, dass sie irre groß geworden, also entweder du bist groß geworden oder du existierst nicht mehr. Die beiden Möglichkeiten hast du in den letzten 40 bis 60 Jahren in der Landwirtschaft.
Oder du gehst in die Nische.
Oder du bist klein, gehst in die Nische, machst deine eigene Marke, machst deine eigene Qualität und vermarktest direkt.
Das ist ja sicherlich auch ein Thema, Preis. Wo ist da die Preisgrenze?
ein vernünftig gehaltenes Huhn, bäuerlich gehalten, wenn wir jetzt mal Biofutter, weil Futter ist die teuerste Komponente in der ganzen Geschichte. Biofutter ist 3 bis 4 Mal so teuer, meins wahrscheinlich 5 Mal so teuer, meins sogar Bioland und aus heimischem Soja oder aus heimischen Eiweißträgern, kein Überseesoja. Konventionell gefüttert muss es irgendwas zwischen 10 und 15 Euro kosten. Sonst kann das nichts, ne? Kein vernünftiges Leben gehabt haben und kann noch keine halbwegs akzeptable Qualität haben.
Weiß der Verbraucher das?
Ich vermute nein.
Nee, weil er natürlich auch mit anderem konfrontiert wird, nicht? Weil er natürlich auch was anderes sieht. Und ich glaube, dass auch die Aufklärung da, also wie natürlich bei vielen anderen Lebensmitteln auch, also hinkt. Ich glaube, dass da einfach die sehr, sehr viel mehr Aufklärung geleistet werden muss. Die Frage ist natürlich, wie macht man das, ja? Wahrscheinlich geht es aus der Nische heraus, auch da, wie alle Trends aus der Nische herauskommen. Oder aus einer Form, das ist natürlich dann, wenn der Gesetzgeber eingreift und eine Regulierung vorgenommen wird. Mm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wobei ich da jetzt ad hoc kein gutes Beispiel, glaube ich, herbeiziehen könnte. Ich weiß nicht, ob dir eins bekannt ist.
Die Kennzeichnung der Eier, also diese die Stempelpflicht und die Kennzeichnung, die hat schon was gemacht. Also wir haben irgendwie über 20% Bio bei Eiern. Also wenn man eine gewisse Transparenz schafft, glaube ich schon, dass die Leute das dann auch sehen und auch bereit sind, ein bisschen mehr auszugeben. Es müssen ja auch nicht morgen alle irgendwie Hühner wie meine kaufen. Sondern es geht einfach um ein gewisses Grundmaß erstmal durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Bereiche sozusagen, wo man sagt, okay, da werden zumindest keine Hähnchenküken mehr am ersten Tag vergast. Okay, da werden keine Schweineringelschwänze mehr abgeknipst, damit die sich die gegenseitig nicht auffressen und so weiter. Also um mal diese Verstümmelung und die Qual der Tiere erstmal zu beenden. Ja, es muss nicht jedes Huhn gleich 100 oder 120 Tage und ein 3-Sterne-Koch glücklich machen. Ne? Das ist ja eine komplett andere Frage nochmal.
Ja.
Aber so ein gewisser Grund, und ich glaube schon, dass der Gesetzgeber da greifen oder was machen muss, um mal von diesem ganzen Blödsinn, die ganzen Skandale, die rühren ja auch daher. Ne? Da muss einfach mehr passieren. Mehr Kontrollen, höhere Auflagen etc.
Siehst du da einen Beitrag, den du leistest oder leisten kannst?
Politisch?
Ja, naja, ich meine, also mit deinem Tun machst du ja schon, wirkst du ja schon darauf ein. Gibt es da aber auch aktive Flächen, wo man sagt, also da gibt es Verbände, wo man sich für sowas engagiert?
Ja, na klar. Also das ist, glaube ich, auch, wenn man gründet, eine Grundvoraussetzung oder wenn man sich in so einer Nische alleine selbstständig macht oder allein, dann brauchst du Partner. Du musst kooperieren, sonst bist du schneller weg, als du gucken kannst. Nicht nur mit Kunden, sondern auch wirklich mit Berufskollegen und Kolleginnen. Die Regionalwelt AG in Hamburg ist ein ganz wichtiges Netzwerk für mich, wo wirklich viel Austausch über WhatsApp-Gruppen, über regelmäßige Treffen. Dann die Gemeinschaft ist auch ein Verein, was ist auch? Die Regionalwelt AG ist gar kein Verein, ist eine Aktiengesellschaft, aber die Gemeinschaft in Berlin ist ein Verein, wo es eben auch darum geht, Köche und Landwirte oder Erzeuger zusammenzubringen, wo man, also geht es auch gar nicht immer so sehr einfach zu verkaufen, noch mehr Hühner loszuwerden, sondern einfach sich auszutauschen. Da sind ja auch andere Geflügelzüchter, klar sind da auch viele Köche und Hoteliers. Dieser Austausch, die profitieren von meinem Wissen und ich profitiere von deren Wissen. Und diese gesamte Food-Bewegung, die man momentan sieht, ja, in Deutschland, aber auch, weiß ich, London ist ja auch so ein Markt oder New York oder
Skandinavien,
ne, Kopenhagen, so alle fahren momentan nach Kopenhagen. Diese gesamte Food-Bewegung ist ja sehr lebendig, medial absolut präsent, aber man sieht halt noch nicht wirklich eine Veränderung auf Erzeuger beziehungsweise auf Qualitätsebene, würde ich mal behaupten. Also wenn ich nennenswert sage, dann meine ich eben nicht diese 1, 2, 3% vom Gesamtmarkt, sondern vielleicht mal 10, 15, 20. Mhm. Das ist nicht nur Bio, sondern das ist viel Handwerk, kleinbäuerlich, regional. Also gibt es ja unterschiedlichste Ansätze auch. Ne? Das fehlt halt noch so ein bisschen. Ne? So ein bisschen wie diese Kochshows, die vor 10 Jahren anfingen oder 15. Alle gucken Kochshows, aber keiner kocht.
Verwundert einen doch, nicht? Also eigentlich müsste, und es werden auch mehr Kochbücher verkauft.
Irre viele Kochbücher, ja. Die stellen das hin und dann sieht es schick aus.
Ja.
Das war's.
So als Coffee Table.
Ja, genau. Buch.
Ach, guck mal, das hast du auch.
Ja, das ist das Neueste. Ah, ja, das Neueste von Ihnen. Ja, das geht so ein bisschen auseinander, diese mediale oder auch so ein Wunschdenken und die Realität. Also es bräuchte mehr Inhalt, mehr Tiefe sozusagen.
Ich glaube auch, also man ist ja auch so schnell mal in so einem Kommunikationskreis drin, der sich dann nicht unbedingt so erweitert und wo man das dann aber als das Eigentliche wahrnimmt, nicht? Ja, es muss dann immer noch weiter nach draußen getragen werden und ich glaube, das wird dann auch irgendwann auf eine politische Ebene gehen müssen, um da, wie du sagst, auch teilweise einzugreifen oder Regularien zu schaffen. Nicht nur für den Verbraucher, sondern eben auch für das Tier und für das Produkt, sage ich schon wieder, nicht? Um da einfach eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel und für, das hast du eben gerade gesagt, auch für den Erzeuger mitzubringen, nicht?
Und genau.
Ich glaube auch ganz viele, ich meine, die jetzt hier so herkommen, so wie ich heute, und in den Brutkasten guckt, ich meine, wann habe ich das mal gesehen? Ich war eben ergriffen, als ich das Küken aus dem Ei kommen sah. Ja. Das ist so. Ja, ich meine, wann habe ich das mal live gesehen? Ich glaube, noch nie.
Okay.
Das ist schon was und ich glaube, du kriegst eine ganz andere Beziehung zu dem ganzen Thema. Und so wie du auch eben sagtest, da ist eine Beziehung auch da zu dem Tier und das Töten oder der Tötungsprozess ist auch sowas wie Abschied nehmen. Das ist ja, das ist dann eben kein Produkt, sondern was ganz anderes.
Ja.
Isst du deine Hühner denn auch gerne selber?
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Was ist denn dein
Lieblings-Hühnerrezept? Ich bin ein großer Fan vom klassischen Brathähnchen. Mache ich immer noch am liebsten. Am liebsten so alle, also großer Bräter, ich glaube, das ist von meiner Oma noch. Ich glaube, das ist groß. Gibt es einen Deckel für, kann man auch offen lassen. Ganz viel Gemüse rein, was ich so ein bisschen vorkoche. Was die Sellerie, Kartoffeln, was so nicht so ein Drittel bis 50% angekocht wird sozusagen in Salzwasser. Ja. Unten rein in diesen Bräter. Da oben drauf das Huhn. Und das Huhn, ja, was mache ich da am liebsten ran? Es gibt so eins, das ist von Jamie Oliver aus seinem ersten Buch. Das heißt Brathuhn der Extraklasse oder sowas oder Superklasse, irgendwie sowas. Und da macht er so eine Butter, Thymian, Zitronenschale und Serrano-Schinken-Masse. Also so weiche Butter, das wird alles vermengt und Salz und Pfeffer natürlich vermengt. Es gibt so eine Paste, die schiebt er zwischen Brusthaut und Brustfleisch. Also löst die Haut ab. Und reibt es halt komplett damit ein. Und dann zieht dieser Serrano, also dieser salzige Serrano-Geschmack und Knoblauch und frische Zitrone ziehen so in das Fleisch ein und mit dem Gemüse unten, was dann entgart sozusagen. Ne? Mhm. Das gibt dann so ein tolles, frisches, aber auch herzhaftes Aroma. Also das ist so eines meiner Lieblings. Ist super einfach und du kannst vor allem, das ist das Geile an dem Konzept, du kannst es super vorbereiten.
Ja.
Schmeißt es alles rein, kannst alles abwaschen, Küche sauber und dann...
Und wie lange holst
du diesen gesamten Bräter raus und das alles
zu. Wie lange ist es im Ofen? Bei wie viel Grad?
Ja, da kann man sich leider an die ganzen Vorgaben aus den Empfehlungen aus Kochbüchern nicht richten. Also für unsere Hühner gilt was komplett anderes. Die musst du ganz niedrig garen, also 100, 110, 120 Heißluft, keine Umluft. Sonst hast du zu viel Bewegung, dann trocknet das aus. Und dann so eine gute Stunde. Dann ist die Brust in der Regel durch, die Keulen, weil die eben so fest sind, durch das Bindegewebe, sind in der Regel dann noch rosa. Da muss man so ein bisschen gucken, was man will.
Ja.
Dann kann man die Brustfilets natürlich runterschneiden, das Ding nochmal reintun. Oder man sagt, würde ich zum Beispiel machen, man isst auch Geflügel, kann man super rosa essen, ne, wenn man weiß, wo es herkommt. Wir haben überhaupt keine Keimbelastung hier, das ist top frisch alles, so, ne, kann man auch machen. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil es gibt Leute, die sagen, oh Gott, rosa Geflügel können wir
gar nicht. Geht gar
nicht, ja. Mhm. Geht gar nicht.
Habe ich auch schon gehört.
Und dann am Ende würde ich nochmal, um die Haut kross zu kriegen, vielleicht so 10, 15 Minuten richtig Hitze oder halt einen Grill. Genau, und dann ist es nach anderthalb Stunden ist es
klingt gut.
Durch.
Du redest aber schon mit Leidenschaft übers Kochen.
Ja, ich tue mir ein bisschen schwer. Kochst du gerne?
War das die Frage? Die eine Frage ist ja, kochst du gerne und kannst du kochen? Ja? Es gibt ja immer diejenigen, die von sich behaupten, nee, ich kann schon recht gut kochen. Da finde ich immer so ein bisschen, Aber wenn man es gerne macht, dann macht man es ja meistens auch gut.
Ich grille auch total gerne. Also auch draußen hier im Garten ein Bierchen dazu. Also das macht schon Spaß. Ich habe nur nicht so die Muße, weil ich halt auch alleine hier lebe. Ich koche nicht so viel. Ich mache dann eher mal abends so Brotzeit, schönes Vollkornbrot mit Käse, Tomate.
Und ab sowas. Und zu darfst du ja auch mal bei deinen Köchen und Köchinnen was essen, oder machst du das nicht?
Das stimmt. Doch. Also das ist auch ein großer Vorteil dieses Berufs.
Ja.
Man kommt relativ viel rum.
Man kriegt ganz gute Verköstigung.
Wird sehr gut versorgt, wird auch öfters mal eingeladen. Also das ist dann ganz toll.
Aber es klingt aber so, als ob du da erstmal angekommen bist, wo du hin wolltest.
Ja, absolut. Ich würde das nicht mehr eintauschen wollen. Diese Freiheit hier und diese Selbstbestimmtheit und für ein gutes Produkt, für eine gute Sache, in einem tollen Netzwerk. Also es gibt unzählige Leute in diesem Netzwerk. Es macht so einen Spaß, weil die alle auch alle ähnlich ticken. So, ne? Ja, also Stand heute kann ich mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen als hier.
Wir werden mal schauen, was da noch so passiert. Ganz abschließend noch eine Frage. Hast du so ein Lebensmotto, das dich so durch den Tag treibt?
Was bei mir so ganz persönlich ganz wichtig ist, dass man immer frei bleibt. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen sage, nee, Hühner nicht mehr, aus was für Gründen auch immer, dass ich damit aufhören kann, dass man keine Zwänge, keine Abhängigkeiten schafft. Ja, das heißt, also für mich jetzt hier zum Beispiel diese ganze Stelle habe ich selber gebaut, habe mich nicht mit 500.000 oder 2 Millionen bei der Bank verschuldet, sondern ich könnte praktisch, meine Verpflichtungen sind so klein, dass ich es morgen
beenden könnte. Also du willst quasi frei sein in deinen Entscheidungen und unabhängig sein.
Man muss schon mit Leidenschaft bei Sachen sein, aber man muss auch immer so diesen Schritt zurück machen können. Man muss auch mal einen Monat durch Afrika noch reisen können, um einfach andere Dinge zu sehen, andere Menschen zu hören, andere Sprachen zu hören, weil sonst man fährt so eingleisig irgendwann und das ist dann schade. Man verliert, glaube ich, oder viele Sachen, die sehr erfolgreich sind oder werden, verlieren die Leidenschaft, weil die Leute so ein bisschen müde werden, betriebsblind und so, ach, jetzt mache ich das. Am Ende hat man vergessen, warum man das eigentlich angefangen hat. Ne? Und das ist schade, das will ich mir versuchen beizubehalten und immer wirklich auch, deswegen bin ich auch so viel unterwegs oder versuche immer mal rauszugehen und so.
Das ist zwar nicht unbedingt ein Motto, das ist eher eine Weisheit beziehungsweise ein Gefühl.
Es ist Motto, aber Freiheit.
Ich finde das gut beschrieben und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Lars Odefrey, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt noch ein Hühnchen ergattern kann bei dir, dann bin ich ganz glücklich.
Da schauen wir gleich mal ins Kühlhaus.
Wird schwer. Hier wird nämlich zugeteilt, habe ich mal gehört.
Hier wird zugeteilt, ja.
Dankeschön. Tschüss.
Sehr gerne.